Irrenhaus Unterhaus, der Fußball-Podcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger.
Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden.
Wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes-Szenen gehen, aber...
Aber schon noch wieder aggressiv.
Bringen wir ja keine Leistung, sind wir hier die Folge.
Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
Hallihallo, liebe HörerInnen und herzlich willkommen zu Fums Verbrechen, der True Crime Podcast, bei dem ich mich zusammen mit meinem Kollegen Jan-Erik Röger über die verschiedensten Gerichtsverfahren und Kriminalfälle des Fußballs auslasse. Heute wieder 3 Stunden lang Dennis Erdmann und der 1. FC Saarbrücken. Wir haben da die tiefgründige Analyse vorbereitet, deswegen auch die Folge etwas verspätet. Und ich würde mal sagen, wir haben die Akten vorliegen. Starten wir mal, oder nicht?
Ja, ich bin heiß, in den Akten einzutauchen.
Gerichtsreporter Jan-Erik Röger.
Ja, tagelang bin ich von Archiv zu Archiv geeilt, um auch hier nur die besten Fakten präsentieren zu können.
Du warst bestimmt in Frankfurt und hast auch den Beteiligten dann unangenehm das Mikrofon unter die Nase gehalten nach der Verurteilungsverkündung. Ja, irre, was da schon wieder abgegangen ist, neben des Platzes in der vergangenen Woche, oder? Da kommt man aus der Länderspielpause und direkt wird man konfrontiert mit Nervereien, Scherereien.
Irre, ja. Oder? Ja, das stimmt. Dennis Erdmann, er wurde jetzt tatsächlich verurteilt. 8 Spiele Sperre. Wir hatten ja letzte Woche ein bisschen darüber gesprochen. Genau. Da war die Sperre ja noch nicht ausgesprochen. Da war er nur vorübergehend gesperrt, bis ein Urteil gefällt wurde. Das ist jetzt am Montag. Heute ist ja Dienstag. am Montag passiert. Stimmt. Und 8 Spiele Sperre. 1 wurde bereits angerechnet und dazu 3.000 Euro Geldstrafe.
Ja. Genau, liebe HörerInnen, wir wollen sportlich gar nicht so sehr über Saarbrücken reden, aber wollten das vorher einfach nochmal erwähnen, dass dieser Prozess weiterläuft und auch, ja, dass einige Ungereimtheiten, wenn man den Saarbrückern Glauben schenken mag, auf denen dieses Urteil aufgebaut wurde. Deswegen wollten wir es, bevor die eigentliche Folge beginnt, auch nochmal thematisieren. Also, Jan-Erik hat es gerade gesagt, 8 Wochen Sperre, das kann sich natürlich richtig lange hinziehen, wenn das durchgesetzt wird. Und hat das DFB-Sportgericht entschieden, unter Leitung vom guten Stefan Oberholz. Und ich habe da so ein Video geschaut von den Saar-News, war das, glaube ich. Mhm. Zumindest hat sich der Journalist von denen auch so angehört, als ob er daherkommt, wo Oberholz nochmal den Urteilsspruch begründet hat. Und es war tatsächlich so, wir hatten da ja, ich weiß nicht, ob wir da schon drüber geredet hatten letzte Woche, aber auf jeden Fall hatten wir ja gesagt, das Ganze ist noch nicht rechtskräftig. Und Baris Artik, den ich ja letzte Woche auch zitiert habe, als jemand, der Aussagen getroffen hat, einer der Hauptzeugen, wurde tatsächlich als unglaubwürdig eingestuft vom Gericht. Also wohl doch nicht alles so klar, wie ich vermutet habe. Und der hatte ja gesagt, was Erdmann gesagt haben soll. Unter anderem wurde ja auch in der Bild-Zeitung dort zitiert, aber ja, da meinte das vor Gericht wohl Artik, wohl widersprüchliche Aussagen gemacht und ja, passt alles nicht so zusammen. Und darauf hat sich nämlich jetzt auch der 1. SC Saarbrücken.
Der 1. SC, man kennt ihn.
Ja, natürlich, man kennt ihn. Ihr wisst, was ich meine. Wird Berufung einlegen, wie eben schon gesagt, und hat sich halt auch darauf gestützt, dass die Artik-Aussagen ja haltlos sind. Und Herr Klettke, der Anwalt von Dennis Erdmann, meinte auch, das war eine Beweiswürdigungsentscheidung und keine echte Tatsachenfeststellung. In dem Interview meinte er so, 3 Wochen wird es wohl dauern, bis die Berufung durch ist. Und wer weiß, vielleicht passiert da noch was. Andererseits muss man sagen, Oberholz hat so argumentiert, dass das Gericht auch ohne Artiks Aussagen zu diesem Schluss gekommen wäre, weil es halt auch noch die Zeugenaussagen gab von Sirlot Conte, Amara Conde und Leon Belbel, die wohl alle glaubwürdig waren vor Gericht. Deswegen bin ich auch noch im Moment bei dem Standpunkt, okay, ich glaube auch den Magdeburgern, Aber ja, von Saarbrückener Seite wird ja auch noch ein Komplott gewittert. Ich weiß nicht, hast du davon gelesen?
Ja, ich habe es so ein bisschen gelesen, ja. Also,
vielleicht kann ich es nochmal erklären, ja. Also auch dir nochmal. Also ja. Das finde ich nun wirklich sehr speziell. Und zwar beruft sich Saarbrücken so ein bisschen darauf, auch der Pressesprecher, der hat sich auch geäußert, dass ein saarländischer Amateurschiedsrichter mit Namen Kai-Uwe Kinne, übrigens vielen Dank an die Boys von Liga 3 Online, da habe ich die ganzen Infos her und natürlich von den Saar-News. Dieser Kai-Uwe Kinne will beim Abschlusstraining des 1. FC Magdeburgs in Saarbrücken gehört haben, wie Baris Artig und Amara Kondé sich unterhalten haben und wohl geplant hätten, Erdmann während des Spiels mit Vorsatz zu verletzen. Nach diesem Herrn Kinne hätte nämlich Artig zu Kondé angeblich gesagt, heute Abend treten wir dem Erdmann die Bänder durch. Wird auch von der Bild-Zeitung zitiert und darauf stützt sich jetzt so ein bisschen die Argumentation von den Saarbrückern. Also ja auch auf einer Aussage, also das finde ich auch ziemlich komisch, aber gut, wir werden wahrscheinlich das Verfahren weiter beobachten und ich kann mir nicht vorstellen, dass aufgrund dieser Aussage jetzt noch was umgedüdelt wird.
Nee, aber, ich auch nicht wirklich. Aber
mal komisch, schauen. Oder?
Ja, komplett. Das ist ja wirklich True Crime. Also ja, mal schauen, was da in der Berufung rumkommt. Ich rechne jetzt auch nicht damit, dass da nochmal sich groß was ändert an dem Urteil. Aber scheint ja dann doch wirklich verzwickter zu sein, als wir es im ersten Moment aufgegriffen haben letzte Woche.
Aber auch ein bisschen dumm von Artig, finde ich. Also wenn Artig sich wirklich widerspricht oder da was aufgebauscht hat und noch was größer gemacht hat, als es ist. Also ich meine, die rassistischen Anfeindungen werden stattgefunden haben, gehe ich jetzt mal von aus, weil sonst würden Conte, Conde und Belbel das nicht behaupten. Aber Artig hat sich da wahrscheinlich noch irgendwelche anderen Dinge zurechtgesponnen. Und das ist irgendwie total blöd und schadet ja auch dann der Sache und halt auch dem Verfahren einfach. Und das ist irgendwie total blöd. Natürlich will ich auch nochmal sagen, nicht ganz Saarbrücken ist ein rassistischer Verein. Da wurde sich auch, von Seiten der Saarbrücker hatten sich so ein bisschen darüber beschwert, dass es irgendwie so dargestellt werden würde. Wissen wir natürlich besser. Hat sogar auch ein Hörer hat uns geschrieben, der meinte auch halt, wenn sich das bestätigt, dass Erdmann tatsächlich diese Aussagen getätigt hat, dann gibt es ja auch nicht mehr so großen Support für den, selbstverständlich. Und ja, Saarbrücken ist ja auch ein großer, offener Verein und es ist halt die Verfehlung eines Spielers. Wie so häufig, dass das dann irgendwie aber natürlich aufs Umfeld zurückfällt. Aber ja, nur um das auch nochmal festzuhalten, also wir unterstellen den Saarbrückern natürlich nicht, dass die Äußerung von Erdmann mittragen. Und keine Ahnung, natürlich auch erstmal ihren Spielern, den Aussagen ihrer Spieler höheren Glauben schenken als den der Magdeburger. Das muss man ja auch einfach mal sagen. Das macht man ja als Verein. Man hat da ja auch Vertrauen. Und das ist irgendwie schwierig, weil wie gesagt, die Schiedsrichter hat nichts gehört, die Saarbrücker Spieler haben nichts gehört. Während des Spiels haben sich die Magdeburger Spieler wohl nicht beschwert, dass es rassistische Beleidigung gab. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass es auch irgendwie eine schwache Argumentation ist, weil du bist unter Strom, dir werden einige Dinge vielleicht auch später erst klar. Ich meine, das kennt man ja auch aus dem persönlichen, wenn man mal irgendwie einen Streit hat oder so und dann geht man auseinander und dann wird einem erst klar, shit, was habe ich jetzt eigentlich gerade gesagt oder wow, was wurde mir eigentlich gerade an den Kopf geworfen und realisiert das dann erstmal, dass es vielleicht doch schlimmer ist als in dem, also zu dem Zeitpunkt angenommen. Und klar, kann man sich dann auch nachträglich noch dazu äußern. Also das finde ich jetzt legitim. Aber ja, es ist einfach ein großes Kraut und Rüben. Und ich bin gespannt, ob es da nochmal eine Urteilsverkündung gibt, die wirklich jeder und auch wir nachvollziehen können. Aber schwierig.
Ich aus der Ferne frage mich jetzt auch, wie man das Ganze nochmal aufklären möchte, vor allem mit diesem Kai-Uwe, wie auch immer der Herr hieß, der das gehört haben will. Genau. wenn er da der Einzige ist, der das gehört haben will, dann ja, weiß ich auch nicht, wie man da argumentiert oder inwiefern man ihm dann auch Glauben schenken kann. Aber gut.
Wir werden es Aussage erfahren. Gegen Aussage, genauso wie bei Erdmann gegen die Magdeburger Kicker. Also es ist irgendwie verzwackt und
total.
Irgendwie muss man den glauben. Aber ja, ich denke halt immer, weil gerade dieser Wortlaut mit hier paddelt zurück nach Ghana oder was er da gesagt hat in der Richtung, das denkt sich ja keiner aus. Also das ist ja so abartig und also das würden sich ja auch die Magdeburger jetzt nicht ausdenken. Also keine Ahnung, deswegen sage ich immer noch, okay, ich glaube, da ist was dran. Aber gut, vielleicht werden wir auch eines Besseren belehrt in den kommenden Wochen und das wird alles wieder zurückgenommen. Müssen wir mal schauen.
Gut, aber lass uns mal erfreulicheren Dingen und sportlicheren Dingen widmen.
Genau. Jetzt willkommen zu Irrenhaus Unterhaus, dem FOMS-Podcast für die zweite und dritte Liga. Dann hätten wir das mit dem Gerichtspodcast, den kleinen Exkurs in die Welt der Crimes auch abgehandelt. Ja, zweite Liga beginnen wir. Hau rein. Wir gehen rein. Zweite Liga,
wir gehen rein mit der Partie Paderborn-Schalke. Auf dem Papier ja eigentlich meiner Meinung nach das Topspiel gewesen des Spieltags. Die zweite Liga, sie hatte ja Pause im Gegensatz zur dritten Liga durch die Länderspielpause. Und dementsprechend motiviert gingen die beiden Mannschaften da auch zu Werke. Anfangsphase gehörte aber trotzdem ganz klar den Gastgebern aus Paderborn. Ja. Die waren ja gut gestartet, auf jeden Fall. War erst die erste Niederlage, die haben 0-1 verloren jetzt gegen Schalke, die erste Niederlage der Saison. Und auch die wäre, würde ich sagen, vermeidbar gewesen.
Total. Also da hast du recht, wenn man den Spielverlauf anguckt, besonders irgendwie am Anfang und am Ende Paderborn richtig zwingt und hat auch tolle Chancen kreiert. Ich erinnere mich da an einen Schuss von Schuster und von Srebeni noch in der ersten Halbzeit. Also das war richtig stark, wie sie da aufgespielt haben, haben auch wieder die Schnelligkeit genutzt von Sven Michel vor allem. Auch Melem hatte eine gute Figur gemacht, finde ich.
Ja.
Und ja, Paderborn immer noch überraschend für mich, dass sie diesen Fußball spielen, den sie spielen, weil wir auch wirklich gedacht haben, so viele wichtige Spieler verloren, den wichtigen Trainer verloren, dass es nicht direkt so angeknüpft werden kann an die Leistung, aber Lukas Kwasniok belehrt uns jede Woche eines Besseren und Paderborn wieder super gestartet. Schalke jetzt aber auch nicht so schlecht gewesen, gerade zum Ende der ersten Halbzeit. Ja. Ich erinnere mich an den Schuss von Uwe Jahn, wie man ihn auch nennen mag. Also hat auch eine gute Figur gemacht und für mich echt ein unterhaltsames Spiel, oder?
Ja, total. Also zur Halbzeit hatte man, glaube ich, 8-3 Schüsse für Paderborn, also schon ein leichtes Übergewicht. Paderborn auch ein Zacken spritziger, würde ich sagen, aber in der zweiten Halbzeit hatte dann Schalke schon sich sehr bemüht durch diese Uwejan-Chance, die du gerade auch angesprochen hast. Es war so ein Gewaltschuss von rechts. Dann hatte Terodde ja noch so eine kleine Chance, wo der Ball übers Tor ging. Und bei Schalke hatte ich so das Gefühl, dass die spielerisch nicht so wirklich ins Spiel gefunden haben und deshalb kam es eben auf diese Einzelaktionen an, wie eben diese Schüsse aus der zweiten Reihe oder eben die Aktion von Marius Bülter in der 63. Minute. Der hatte nämlich nach einem Fehlpass den Ball gewonnen und dann startete er als Stürmer mit dem Ball am Fuß von der Mittellinie, setzte sich dann gegen Hünemeyer durch und dann kam Torwart Hut raus von Paderborn, da an dem scheiterte er dann zunächst und der Abpraller hopste dann so in Richtung Grundlinie, der Ball blieb aber im Spiel und Bülter hat dann den Ball in die Mitte gelegt zu Terodde. Der hat dann erst Hut getunnelt und dann ins Tor eingeschoben. Irgendwie blödes Gegentor für Paderborn, weil auch reichlich Verteidiger da in Reichweite waren. Ja. Ich glaube, neben Hut noch drei weitere Paderborner und einer auf der Linie. Also hätte man ein bisschen Plitscher verteidigen können, würde ich sagen.
Aber auch so Classic natürlich wieder für Terodde, so ein Tor. Einfach so den Riecher gehabt, ja okay, vielleicht kommt Bülter da noch ran. Und dann auch das so abgezockt noch durch die Hosenträger von Hut, der wirklich überragend war. Also für mich einer der besseren Paderborner. Generell, das war so ein bisschen das Spiel der Torwerte, also Fährmann und Hut, beide gute Figuren gemacht. Aber ja, krank, ne? Also Terodde, ich glaube, wie 4 Tore fehlen ihm, glaube ich, jetzt noch, um den Rekord, den Schatzschneider-Rekord einzustellen.
Ja, also, der wird natürlich noch fallen, ja.
Ja, und ja, wahrscheinlich auch sehr bald, wenn er so weitermacht. Also echt heftig.
Übrigens, jetzt schon, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, das habe ich heute gelesen. Olaf Thon, der hat jetzt Simon Terodde für die Nationalmannschaft gefordert.
Olaf Thon ist ja auch eine der relevantesten Stimmen in Fußball-Deutschland.
Ja.
Wegen solchen Äußerungen gerade nicht wahrscheinlich.
Ja, er hat gesagt, in der Nationalmannschaft gibt es halt keinen Spielertypen wie ihn, ja. könnte er recht haben. Und auch sein Typ gäbe es in der Bundesliga nicht, zumindest nicht mit deutschem Pass. Und er kann halt den Ball festmachen, Gegenspieler binden. Und das ist etwas, was ihm bei der Nationalmannschaft ab und an fehle, hat er gesagt. Und hat er nachgelegt, gegen Liechtenstein hätte Terodde mindestens noch 3 Tore mehr geschossen. Er alleine.
Ja, weiß ich nicht. Ja,
also.
Also es hat ja auch so funktioniert ohne Terodde jetzt gegen
Armin. Also ich meine, also es wäre vielleicht mal spannend zu sehen, aber das wäre natürlich auch ein falsches Zeichen, wenn man jetzt als Hansi Flick Zweitligastürmer nominiert, von wegen Umbruch, Aufbruch etc.
Auf jeden Fall. Ja, vor allem ist er auch nicht mehr der Jüngste.
Also ja, ja.
Ich glaube, da war auch eher der Schalker Wunsch Vater des Gedankens und nicht die Vernunft.
Ja, aber Olaf Thon ja auch die Schalke-Brille auf.
Ja, wer weiß. Ich glaube, wir haben ihn oder ich vielleicht habe ihn auch immer letztes Jahr, als wir noch so ein paar Gedankenspiele gemacht haben, da wo du das mit Raum gesagt hattest, dass du dir das vorstellen könntest, habe ich aus Scherz das auch mit Terodde gesagt. Aber ja, ich glaube, dann nimmt man doch lieber einen Metscher oder Berisha, die vielleicht ähnliche Positionen spielen können und dann aber noch ein bisschen spitziger und jünger sind. Aber gut, wer weiß. Also Flick traue ich alles zu. Ja. Der hat auch letztes Jahr Musiala aus der dritten Liga hochgeholt und hat ihn zu einem der besten Spieler des Teams gemacht. Also wer weiß, was da noch so passiert.
Also das traue ich ihm jetzt, also ich traue ihm auch einiges zu, aber das traue ich ihm, glaube ich, nicht zu. Das,
eigentlich nicht, irgendwann. Ne?
Ja.
Aber gut. Naja.
Ja, aber was ich Paderborn hingegen zutraue, ist wirklich, dass sie eine gute Saison spielen. Also du hast es ja eben schon angesprochen mit Baumgart. Abgang natürlich, der schmerzhaft war, aber natürlich auch irgendwann klar war. Baumgart hat ja über Jahre hinweg da bravouröse Arbeit geleistet in Paderborn. Und dass er da den nächsten Schritt gehen will, irgendwann ist klar. Aber Lukas Kwasniok passt, finde ich, perfekt, wie gesagt, in die Fußstapfen von Steffen Baumgart. Im Kader fehlen weiterhin die großen Zweitliganamen, aber die hat es in Paderborn ja eh noch nie gebraucht eigentlich, um Erfolg zu haben. Hat man ja auch gerade in der Saison gesehen, wo sie den HSV am Ende noch geschlagen haben, 2019, und dann in die Bundesliga aufgestiegen sind. Da fehlten auch die Namen ganz klar. Und was halt zählt, ist der offensiv ausgerichtete Kader. Im Sommer zwar Abgänge zu verkraften gehabt, aber auch eben punktuell verstärkt mit Platte zum Beispiel, Stiepermann, Ofori, Jalzin. Ich glaube, nur für Ofori ist nicht klar, wie viel da bezahlt wurde. Alle anderen waren ablösefrei. Also es könnte echt gut werden. Da könnte wieder was entstehen in Paderborn. Und deshalb,
irgendwie
wie gesagt, gut. Jetzt gegen Schalke waren sie ja gut.
Ja, besonders gut irgendwie, dass man irgendwie merkt bei den Paderbornern, dass der Kader tief ist. Also ich fand nämlich die Einwechslung zum Beispiel von Kai Pröger, haben das Spiel nochmal so richtig belebt. Und er hat ja auch nochmal eine riesen Chance am Ende. Also, und das ist ja auch ziemlich wichtig. Also Ofori kam ja auch rein, auch Stiepermann, Heuer und Platte. Platte hat ja auch eine gute Chance. Also da ist auch wirklich nicht nur in der ersten Elf irgendwie so krampfhaft, dass es gut läuft, sondern auch können Leute ausgewechselt werden und das System läuft trotzdem weiter. Also da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Und man kann ja auch sagen, zweiter Platz, jetzt die erste Niederlage seit 5 Spielen, also eine Niederlage aus den letzten 5 Spielen, meine ich. Das ist ja auch noch alles entspannt. Also läuft ja alles noch gut. Und gegen Schalke, wie gesagt, kann man noch mal verlieren. Kommen jetzt ja eh so ein bisschen besser in den Tritt und deswegen glaube ich, jetzt keine große Sorgen sollte man sich da machen bei den Westfalen.
Genau. Ja, und für Schalke 2. Sieg in Folge. Am kommenden Spieltag heißt der Gegner Karlsruhe. Kann ja gut sein, dass da vielleicht die Serie weiter ausgebaut wird.
Stimmt. Kann ich mir vorstellen. Karlsruhe ja auch ein bisschen schwankhaft in den Leistungen.
Schwankhaft, ja. Ein Punkt hinter Schalke. Schalke jetzt auf 7 und Paderborn, wie gesagt, auf 2. Ja.
Gut. Dann gehen wir zum nächsten Absteiger, würde ich sagen.
Ja, zum SV Werder aus Bremen. Absteiger, Mitabsteiger aus der Bundesliga gegen Aufsteiger, das war das Duell. FC Ingolstadt war der Gegner von Werder. Werder zu Gast in Ingolstadt und jetzt muss ich mal ganz kurz hier meine Notizen suchen, da habe ich sie. 3-0 am Ende für Werder Und da muss ich ganz ehrlich sagen, völlig verdient. Gibt's, glaube ich, keine zwei Meinungen. Ingolstadt wirklich einen rabenschwarzen Tag erwischt. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast.
Die Abwehr war wirklich bei allen Toren.
Ein einziger Sauhaufen, also, muss man sozusagen.
Das erste Tor ja sogar verursacht von Antonic, ist sogar als Eigentor gewertet worden. Es war so eine Flanke von Schmidt. Und Antonic kommt da mit dem Hinterkopf an den Ball, gibt ihm den entscheidenden Drei, dass Buntic nicht mehr ran kann. Dann das zweite Tor, Mitchell Weiser macht komplett alle nass in der Ingolstädter Defensive. Und dann auch das dritte Tor, Fehler Antonic und dann auch Passivität, sodass Duxch da noch abstauben kann per Kopf.
Unerklärlich.
Nur um das mal kurz vorwegzunehmen, das war wirklich kein guter Tag für die Ingolstädter Abwehr. Und man hat wirklich diesen Klassenunterschied gesehen. Also weder Heinloth, Antonic, Röseler oder Franke haben da nur ansatzweise auf Zweitliganiveau gespielt. Was schade ist, weil manchmal in der ersten Halbzeit zumindest noch so ein paar Funken auch von Ingolstädter Spielansätzen zu erkennen waren. Über Gebauer zum Beispiel einmal oder ja auch Bibia und Eckhard Ajensa sind mir manchmal positiv aufgefallen, wenn man davon reden kann.
Wenn man genau hingesehen hat.
Aber am Ende.
Mit viel Wohlwollen.
Guckst dir die Statistiken an: 21-11 Schüsse, 8-2 Torschütze, 35% Ballbesitz. Hat natürlich die Mannschaft am Ende gewonnen, die es am meisten verdient hat. Und das ist Werder Bremen. Und bei Werder läuft jetzt richtig, muss ich sagen. Also ist jetzt ja auch in der Tabelle richtig entspannt langsam.
Ja, also Platz 3, 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen, gerade rechtzeitig auf dem Damm für das mit Spannung erwartete Nordderby gegen den HSV. Ja,
stimmt. Aber wie boshaft war bitte Mitchell Weiser? Also der war ja echt noch bei Leverkusen, wurde er rausgeekelt, hat ja auch gesagt, er ist nur zu Werder gegangen, weil es keine anderen Angebote gab. Also hat er wahrscheinlich anders gemeint, aber war ein bisschen unglücklich formuliert. Aber
nee, ich glaube, er hat sogar noch nachgelegt. Wirklich, es gab keine anderen Angebote. Also
Ja, aber was für ein krankes Debüt oder gerade offensiv. Also defensiv hat er nicht so viel zu tun gehabt, aber offensiv mega oft dabei gewesen.
Ja, das stimmt. Vielleicht nochmal, um auf sein Tor einzugehen, beim 2-0 da in der 42. Minute.
Mal es mit Worten bitte nochmal.
Ja, also Weiser, ja, war gut, war okay, wie er da vorstößt, aber null Gegenwehr, null Einsatz. Er spazierte einfach durch die Reihen nach einem Ballgewinn von Ingolstadt. Einfacher Körperwackler da.
Das ist ein Übersteiger, so ein Peter Lalla.
Ja, aber Röseler und Franke, die kommen überhaupt nicht ins Tempo. Er sprintet ja noch nicht mal mit Ball, sondern er geht da einfach durch. Und wenn ich da Roberto Petzold gewesen wäre, da wäre ich wirklich stinksauer geworden bei diesem Gegentor.
Ja, das muss stimmt. Ich sagen. Aber Petzold ist, glaube ich, einer, der wird nie sauer. Das ist ja so ein nice Guy. Ich weiß gar nicht, ich habe ihn, glaube ich, noch nie wütend rumbrüllen sehen.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Tugend vielleicht als Trainer.
Ja, stimmt.
Wenn man so in sich ruht, ist nicht so schlecht.
Ach so, ich wollte gerade sagen, ist eine wichtige Tugend, dass man rumbrüllen lernt.
Ja.
Die einen so, die anderen so, ne?
Genau.
Nee, aber Weiser hat mir richtig gut gefallen. Und was vielleicht für ein bisschen bitter ist für Werder und was auch ein Classic ist, ich war ja bei Werder, als Hansa dort gespielt hat, habe mich ja mit ein paar Bremen-Fans unterhalten und da meinte auch jemand zu mir, jetzt zwischen 20. und 40. Minute ist gleich wieder die Zeit, wo immer Toprak behandelt werden muss. Und genau das passierte auch wieder beim Spiel gegen Rostock und jetzt auch gegen Ingolstadt, mit dem Unterschied, dass er gegen Hansa weitermachen konnte und gegen Ingolstadt raus musste. Da hat die Wade wohl wieder zugemacht.
Ja.
Und wie gesagt, gegen Ingolstadt war es egal. Da hat auch Lars-Lukas May ihn da gut beerben können. Aber gegen offensiv stärkere Gegner ist, glaube ich, so ein Toprak schon wichtig. Und da kann man, glaube ich, auf Bremer Seite nur hoffen, dass da alles in Ordnung ist und dass er auch wieder auf den Platz kommt nächste Woche. Aber ja, sonst war Bremen nicht vor vielen Problemen, haben das gut gemacht. Auch, ja, Duxch wieder, hat er wohl großen Spaß vorne drin in Grün-Weiß. Weißt du eigentlich, was dieser Jubel soll? Immer mit seiner
Hand da?
Ja, am Kopf. Und
ja, dann, ich weiß nicht genau, was der soll, aber den hat er auf jeden Fall schon seit Generationen, wird dieser Jubel überliefert.
Ach, auch seit Kiel-Zeiten schon?
Ja, da hat er auch schon immer so gejubelt. Ja.
Er will wahrscheinlich auf lange Sicht vielleicht mal Torte beerben und dann wusste er, dass er auch mal einen Markenjubel braucht.
Ja,
sich getradet
Signature Move.
Ist gerade eingetragen worden im Branchenbuch.
Ja.
Darf jetzt kein anderer mal machen.
Ja, Aber beim 3-0 stand er ja richtig, den Zug zum Tor. Also er ist wirklich so ein richtiger Strafraumstürmer, ne? Abstauber, nachdem Schmidt da zum Abschluss kommt. Vorher übrigens wieder eingeleitet durch einen kapitalen Fehler von Antonitsch. Duxch und Schmid wurden dadurch erst auf den Plan gerufen. Auch der Rest der Abwehr wieder nicht auf der Höhe, zu weit weg von den Gegenspielern, zu langsam, zu passiv. Und obwohl der Spielzug ja eigentlich abzusehen ist, weil Werder mit 3 gegen 4 Mann da eigentlich wenig Optionen hat, wenig Spielraum hat, können sie da kombinieren und am Ende ist der Ball drin. Und das ist irgendwie nicht zweitligareif, was Ingolstadt da fabriziert hat. Mm-mm. Da habe ich wieder deine Worte im Ohr.
Ja, wie gesagt, es tut mir nach wie vor leid, dass so
gekreuzt
haben, aber da hat mein Orakel gestimmt. Ingolstadt nach dem Sieg vorletzte Woche, jetzt wieder bitter auf den Boden der Tatsachen zurück. 4 Punkte, Platz 17.
Ich weiß nicht, was da vielleicht los war. Die müssen sich ja auch vor dem Spiel vielleicht schon ein bisschen verrückt gemacht haben vor Werder oder Duxch. Irgendwie ist es ja nicht anders zu erklären. Einer der schwächsten Auftritte überhaupt in der zweiten Liga in dieser Saison, würde ich sagen.
Ja, hast du recht. In der noch jungen Saison, aber das war auf jeden Fall. Also, okay, Hansas Auftritt gegen Werder war auch scheiße. Ich weiß jetzt nicht, was da schlechter war. Der von Ingolstadt oder der von Hansa. Aber ja, von den Ingolstädter Auftritten auf jeden Fall einer der Schwächsten.
Ja.
Aber gut. Ja, Werder, die Zukunft sieht rosig aus. Mal schauen.
So schnell kann es gehen, ne? Vor einigen Wochen wurde der Teufel an die Wand gemalt. Frank Baumann, gehasste Person sonst auch, in Bremen. Und jetzt könnte sich das Blatt dann doch zum Positiven wenden. Mal schauen, wie es am Samstag ausgeht. Das hat natürlich auch immer große Prestige, Strahlkraft im Nordderby, also wenn Werder da verliert.
Gab's jetzt ja auch länger nicht mehr. Ich glaube, da dürstet es den Leuten
auch nach. Eben. Und es ist ja auch das erste Zweitliga-Nordderby ever in der zweiten Bundesliga, natürlich.
Darauf hätten, glaube ich, alle Beteiligten verzichten können, dass es in der zweiten Liga stattfindet.
Wahrscheinlich.
Aber gut, ja, ich bin gespannt. Hier gegenüber von mir in meiner Straße, du kennst ihn, wohnt ja auch ein sehr großer HSV-Fan. Und ich sehe ihn gerade wieder unten am Fenster.
Astro Alex.
Ja, genau. Der Doppelgänger. Ja. Und da hört man auf jeden Fall immer schon, wenn der HSV mal eine Chance vergibt oder auch ein Tor schießt. Also ich kann hier in meinem Zimmer sitzen bei angekipptem Fenster, wenn der HSV spielt und ein Buch lesen. Ich weiß immer, wie es steht. Also auch das nicht
ist
das
auch gut.
Nicht das Schlechteste. Ja. Ich denke mal, ich glaube, gegen Bremen brauche ich, glaube ich, Oropax. Also, oder erst im Stadion, das kann natürlich auch sein.
Ja.
Dann wäre es natürlich einfacher. Gut. Wollen wir aber mal den Aufstiegskampf abhaken, beziehungsweise die oberen Plätze und ein bisschen ins Mittelfeld der Tabelle gehen. Und da gab es ein Duell, was auch mit Spannung erwartet wurde, von den Fans zumindest. Heidenheim gegen Dynamo Dresden. Bei Heidenheim zu Hause am Sonntag fand das Ganze statt. Und das Ganze ging sehr furios los. In der 5. Minute, Tobias Mohr war fast noch ein schöneres Tor als das von Mitchell Weiser, oder nicht? Was fandest du besser?
Ja, stimmt. Ich fand vor allem die Anfangsphase da von Heidenheim sehr schön und engagiert, weil sie ja sehr früh angelaufen sind, früh unter Druck gesetzt haben, so wie man es ja auch kennt von Heidenheim. Dann und wann. Und das wurde dann eben auch in der 5. Minute belohnt, auch gepresst durch Tobias Mohr. Ich glaube, Mai hatte dann schlampigen Pass gespielt, den Mohr abgefangen hatte und dann per Rechtsschuss ins rechte Eck gelegt hat. Das war ja übrigens sein schwächerer Fuß, hat dann stark noch ins Leere rutschen lassen, als er sich den Ball auf den rechten Fuß gelegt hat und sehr schön reingezirkelt.
Richtig, richtig gut. Ja, auch danach war Heidenheim eigentlich das bessere Team, finde ich. Sie haben gut kombiniert, halt diese Heimstärke, die man ja eigentlich von ihnen kennt, vom Schmidt-Team gut ausgespielt, aber keine Chancen mehr nutzen können bis zur Halbzeit. Und ja, nach dem Pfiff kam so ein bisschen die Drangphase von den Dresdnern. Alex Schmidt hatte dann Vlachodimos gebracht, der mir gut gefallen hat, als er reingekommen ist, oder?
Ja, der hat viel Einfluss aufs Spiel gehabt dann, als er reinkam, genau. Über links Alarm gemacht, temporeiche Läufe, Pässe in die Tiefe, zum Beispiel auch in der 51. Minute, da hat nämlich Vlachodimos die Szene eingeleitet, als er zu Kade durchsteckt in den Lauf. Der wollte dann in die Mitte geben, da konnte der Ball dann zunächst geklärt werden von Uli Hüsing und dann rutscht Rittmüller weg und Chris Löwe kommt dadurch an den Ball. Und fast so ein bisschen so ähnlich wie das 1-0 deshalb. Und er bringt den Ball dann nämlich auch im langen Eck unter. Nicht so reingezirkelt, sondern eher flach. So ein gerader Schuss. Das war
wie so ein Pass irgendwie.
Der Ausgleich.
Ja. Ja, stimmt. So reingehoppelt. Ja, stimmt. Da hatte Dresden kurzzeitig wieder den Faden gefunden. Aber der war dann auch schnell wieder verloren. Am Ende 3 Torschüsse. Und auch nach dem Tor eigentlich dann wieder Heidenheimer. Ja, Überlegenheit, zumindest was den Abschluss, die Abschlüsse und die Torraumszenen anbelangt. Der Ballbesitz war sogar recht ausgeglichen, aber die optische Überlegenheit auf jeden Fall bei den Heidenheimern, weil sich das meiste dann doch in der Hälfte von Dynamo abgespielt hat. Aber man muss auch sagen, es wurden ganz schöne Chancen liegen gelassen.
Ja.
Auch in der ersten Halbzeit, Maurice Malone, über den wir ja auch noch geredet haben, hat ja direkt gestartet für das Team von Frank Schmidt, hatte auch eine große Chance, schon direkt in der dritten Minute, leider auch nicht nutzen können. Und auch dann in der zweiten Halbzeit war es so ein bisschen Chancenwucher bei den Heidenheimern. Es gab da eine Situation, da war der Verteidiger von Dynamo Dresden Antonis Aidonis, glaube ich, für 4 oder 5 Minuten draußen, weil er behandelt werden musste. Und das war natürlich krass, weil Heidenheim hat gedrückt und durch Unterzahl ist das dann zu einer richtigen Belagerung geworden. Und hatte Kleindienst echt den Führungstreffer auf dem Kopf, aber auch der konnte entschärft werden von Kevin Broll. Und ja, so schaukelt sich das Spiel immer weiter den 90 Minuten entgegen und ich habe am Ende eigentlich gedacht, okay, krass, das packt Dynamo. Das bleibt wahrscheinlich beim 1-1, aber dann kam ein Billardtor, würde ich mal sagen.
Ja, genau. Nämlich Schimmer, der hatte zunächst den Pfosten getroffen und Robert Leipertz im Nachschuss dann das Tor. 2-1, auch so ein Abstauber, aber auch ein Tor des Willens vielleicht in dieser Situation. Aber natürlich absolut verdient aufgrund des Chancenübergewichts, was du gerade angesprochen hattest. Kleindienst hatte alleine ein paar Gelegenheiten. Broll hat einmal stark gegen Tomalla gehalten und der Druck wurde dann auch weiterhin hochgehalten. Am Ende 23 Torschüsse für Heidenheim sprechen dann vielleicht auch eine deutliche Sprache zu 14. Verdienter Sieg.
Wichtiger Sieg vor allem,
Wichtiger Sieg, ganz genau. Und für Dresden jetzt die 2. Niederlage in Folge nach dem 0-3 vor der Länderspielpause gegen Paderborn. Aber sie sind immer noch auf Platz 4, ein Punkt hinter Werder und Paderborn.
Ja, wo man mit der auch noch zufrieden sein kann. Aber klar, man muss jetzt aufpassen bei den Dresdnern, dass man nicht so ein bisschen einbricht. Aber das vermute ich fast, weil ja, die Mannschaft ist zwar gut, aber jetzt irgendwie um die oberen Plätze mitzuspielen, traue ich ihr auch nicht zu. Aber Heidenheim jetzt auf Platz 10, vielleicht mal wieder mit einem kleinen Blick nach oben.
Gut. Ja, und wir richten unseren Blick nach unten in die dritte Liga und zum nächsten Topspiel. Und da gab es ja ein Derby, was es in sich hatte, das Südwest-Derby zwischen Kaiserslautern und Waldhof Mannheim. 0-0 am Wochenende ausgegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wäre das Ganze nicht im für Drittliga-Verhältnisse Fußballtempel vom Betzenberg gewesen, dann hätte das auch ohne Probleme ein Kreisliga-Derby sein können. Es wurde gebolzt, es wurde getreten, es wurde gemotzt und es kam sogar zu Handgreiflichkeiten. Es wurde alles gemacht, nur eigentlich kein Fußball gespielt an diesem Nachmittag. Folgerichtig ging das ganze Spiel 0-0 aus und 4 rote Karten gab's. 4 Stück. Davon 2 allerdings nur an lauterer Spieler. Der Rest waren offizielle, aber ist schon eine richtige Ansage gewesen und sehr viel hochkochende Emotionen gewesen.
Ist ja also für die Fans natürlich cool, dass die Spieler da auch so drin sind und das alle so ernst nehmen. War sicherlich gut. Man hat bei Kaiserslauterer Seite auch die Anspannung gemerkt. Da hat man ja auch vorher aus dem Vereinsumfeld so ein bisschen gehört, ja, Antwerpen ist schon ein bisschen angezählt, also soll jetzt irgendwie was passieren. Aber ja, die Motivation oder die Angespanntheit war dann ein bisschen zu hoch. In der 24. Minute, Kenny Prinz Redondo haut da einen Mannheimer Spieler um, vor der Bank der Mannheimer.
Sagiri, ja.
Genau. Für mich nicht unbedingt eine rote Karte in der Situation,
nee,
muss ich sagen.
Das, also genau, klar, ist auch meine Einschätzung.
Dunkel,
ich habe es mir auch ein paar Mal angeschaut. Er trifft ihn irgendwie am Knöchel. Man muss auch wirklich genau hinschauen. Ja. Er lässt sich natürlich auch ein bisschen theatralisch fallen, aber man nimmt ihm natürlich auch ab, dass es wehtut. Das tut ja auch weh. steigt ihm da schon ein bisschen rauf. Aber rot, ah, das ist schon hart. Vor allem war er im Mittelfeld.
Ich glaube, das ist im Kontext zu sehen, dass er halt vor der Bank war und die dann ja komplett empört aufgesprungen ist. Wirklich alle Mannheimer Bankspieler und Offizielle springen da auf, setzen den Schiedsrichter unter Druck und
ja gut, ja.
Keine Ahnung, also, ich glaube, das beeinflusst
menschlich einen. Vielleicht ein bisschen nachvollziehbar und dass da vielleicht ein bisschen ja, das als Erklärung herangezogen werden kann, aber guter Schiedsrichter lässt sich davon ja eigentlich nicht so beeindrucken.
Nein, schon gar nicht. Eigentlich weißt du ja, dass so ein Spiel hitzig ist, wenn du in der 24. Minute die rote Karte zückst, dann ja, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es in eine falsche Richtung läuft, glaube ich. Und das war dann ja auch so. Also erstmal wirklich, Fail der Woche, Jochen Kienz an der Seitenlinie von den Mannheimern.
Ja.
Was hat den denn da auf einmal geritten? Der ist ja völlig ausgerastet, hat da irgendwie Leute im Gesicht gegrabbelt und konnte sich gar nicht mehr beruhigen. Auch nach der roten Karte, die er dann bekommen hat, den Verweis auf die Tribüne noch den Schiedsrichter angefasst und
genau, er hat ihn ja noch so um sich, so zu sich hergerissen, den Schiedsrichter. Da sah man dem Schiedsrichter auch an, dass er sich da dachte, Moment mal, also so geht's ja nicht. Und das war ja übrigens genau im Anschluss, nach der roten Karte für Redondo. Es gab ja schon Rot und Kienz, eben Sportdirektor vom Waldhof, hätte sich dann ja eigentlich beruhigen können und sagen können, ja okay, jetzt sind wir in Überzahl, aber trotzdem, er konnte sich nicht beruhigen. Handgreiflich gegen Ordner, gegen Betreuer, seine eigenen Betreuerkollegen aus dem eigenen Verein mussten ihn da richtig beruhigen. Also absolut unsportlich, ja. Und dann folgerichtig wurde er des Innenraums verwiesen.
Und das kann natürlich auch Unruhe reinbringen in so eine Mannschaft, also auch beim Waldhof, der dann ja vermeintlich in einer vorteilhaften Situation sich befand, aber wenn man merkt, irgendwie die Bank ist unruhig, unser Sportdirektor ist runtergeflogen, motivieren tut einen das nicht, glaube ich, also vielleicht doch eher ein bisschen Verunsicherung. Also es gab dann zwar ein paar Chancen im Laufe der Halbzeit, aber die beste war eigentlich eine Standardsituation von Schnatti. Und sonst, war Matteo Raab immer zur Stelle. Und eine große Chance hätte es auch noch geben können in der 42. Minute. Aber da wurde nämlich der zweite Joker von den Lauterern gezogen. Marvin Sänger, was war da los?
Ja, das war ja der Batman der letzten Woche, Adrien Le Beau, der da auf und davon war nach einem Pass von Schnatterer, tauchte er da vor dem Lauterer Tor auf, aber pünktlich, ne, vor der Schusschance war eben Sänger zur Stelle als letzter Mann, astrein von den Beinen geholt. Und da gab es natürlich auch zu Recht die rote Karte, er trifft den Mann, trifft minimal, wenn überhaupt, den Ball, würde ich sagen. Und dann waren sie in doppelter Unterzahl schon. Und genau danach, als Folge auch der Freistoß von Schnatterer, den du gerade schon angesprochen hattest, der dann übers Tor ging. Aber das wirklich die einzige Torchance in der ersten Hälfte. Und
die danach die aber noch nicht zu Ende war. Ging ja noch weiter. Weil Kaiserslautern hat dann so eine kleine Trotzreaktion gehabt, so ein bisschen offensiven Druck gemacht. Und Jesper Verlaat hat da den Ball abbekommen im Strafraum der Mannheimer und da hat sich auch wieder die halbe Bank und das komplette Team aufgeregt und meinte der Ball war doch an der Hand, aber war nicht, hat man ja auch dann in den Video-Verlangsamungen hat man das ja gesehen, dass der Ball nicht an der Hand war, aber dieses Mal war es Florian Dick, das Pendant zu Jochen Kienz auf Seiten der Lauterer, der auch in einem mächtigen Sprint da die Seitenlinie, wie er es früher als Außenverteidiger für Kaiserslautern gemacht hat, entlang kam und dem Linienrichter irgendwas ins Ohr geflüstert hat, was wohl auch nicht ganz jugendfrei war. Und deswegen auch vor der Halbzeit noch rote Karte für Florian Dick.
Damn. Ja, und dann war es zumindest auf der Position der Offiziellen fair, 1:1 nach roten Karten. Und die erste Hälfte war dann auch endlich mal vorbei. Ja,
ich glaube, das also war für alle gut. Also
vier rote Karten schon in der ersten Hälfte.
Ja.
Also fürs nächste Mal vielleicht einfach mal eine Packung Baldrian ausgeben bei dem Derby, damit sich alle mal ein bisschen beruhigen. Das kann ja nicht wahr sein. Ja.
Aber ist auch
geil. Naja, aber dann Ja, klar, aber dann können Sie auch direkt das nächste Mal draufschreiben auf die Karten in Boxkampf Boxring, heute ja, und kein Fußballspiel.
Packen Sie ja. einen Ring in die Mitte und machen so ein Royal Rumble wie beim Wrestling.
Ja. Ja, naja, doppelte Überzahl. Und dann in der zweiten Hälfte war es für Mannheim natürlich nur noch ein Spiel auf ein Tor. Verlat hatte in der 53. Minute nach seiner strittigen Situation hinten vorne noch eine gute Chance. Nach einer Ecke konnte er das Tor, hätte er das Tor machen können. 75. Minute Martinovic, da muss er eigentlich das Tor machen. Da hat aber Matteo Raab überragend gehalten, richtig stark. Ja. Dann gab es noch einen Fernschuss von Schnatterer, der flatterte ordentlich. So sah es zumindest aus. Wieder hielt Raab da richtig stark. Und dann gab es noch eine gute Chance von Kostli aus circa 2 Metern.
Den er auch machen muss.
Außennetz drauf. Ja, also den muss er eigentlich auch machen, genau.
Wirklich.
Also, bittere Geschichte für Mannheim, dass sie da nicht den Dreier eingesackt haben. Für Kaiserslautern natürlich eine Moralsache, die sie, glaube ich, gut gebrauchen können zum jetzigen Zeitpunkt. Das hat auch der Trainer der Roten Teufel Antwerpen hinterher gesagt, fand da lobende Töne zur Abwechslung mal für seine Mannschaft, dass sie ihr Herz auf dem Platz gelassen hätten, kann man sicherlich so sehen. Also ein Punkt für die Moral für Kaiserslautern. In der Tabelle bringt ihnen das ja nicht so viel. 16. Aber können sie natürlich froh mit sein.
Ja.
Mit dem Punkt.
Das ist echt wie letztes Jahr. Da war
Kaiserslautern. Ja, das wollte ich auch schon sagen. Das ist echt Spiegelbild der Saison vom letzten Jahr. Das stimmt.
Hätte man bei dem Kader nicht gedacht, dass das nochmal in die Binsen geht, so wie letztes Jahr. Aber gut, wer weiß, es ist ja auch noch nicht aller Tage Abend. Aber Kaiserslautern, wie immer eigentlich, ich glaube, immer wenn wir über sie gesprochen haben, haben wir gesagt, ja, Anlagen sind da, Potenzial ist da, wird aber einfach nicht ausgeschöpft.
Ja, es ist irgendwie so ein Teufelskreis, wie bei anderen Vereinen auch, die von Beginn an unten drin hängen, die eigentlich größere Ambitionen haben. Irgendwie unglückliche Auftritte zu Beginn und dann ist das so eine Kopfsache. Ja. Und dann hängt man da unten drin und rennt seinen Ambitionen weiter hinterher.
Ja, zwei dieser Vereine, die auch unten drin hängen, auch schon seit längerem, können wir uns jetzt einmal widmen.
Stimmt.
Das wohl spannendste Spiel des Spieltages. Ein 0:0 zwischen den Würzburger Kickers und dem TSV Havelse.
Ja.
Ja.
Was soll man dazu sagen? Würzburg dazu gegen Havelse, tabellarisch, das unterklassigste, was der deutsche Profifußball gerade zu bieten hat. Ja. Du hast gerade gesagt, Platz 19 gegen Platz 20. Aber 0:0, das heißt, Havelse seinen ersten Punkt im Profifußball nach 30 Jahren.
Da
kann man doch auch feiern.
Senden wir auf jeden Fall Glückwünsche nach Niedersachsen. Und was mir noch aufgefallen ist, Havelse, ich weiß nicht, ob du da auch dieselbe Assoziation hattest, Finn Lagenmacher, Mittelstürmer von Havelse, ich habe mal nachgeschaut, hat auch schon alles andere gespielt, also auch Innenverteidiger, defensives Mittelfeld, rechtes Mittelfeld, linkes Mittelfeld, auch so ein Unicorn à la Niedfeld, hat, glaube ich, ein Style-Vorbild. Und zwar sieht er echt aus und bewegt sich auch ein bisschen so wie Erling Haaland. Der hat dieselbe Frisur, auch so einen komischen Überhanglauf. Also, und hatte auch tatsächlich ein paar ganz gute Abschlüsse gegen Würzburg, wo ich gedacht habe, okay, da eifert wohl jemand seinem großen Idol nach. Und wer weiß, wenn die Tore irgendwann fallen, haben wir vielleicht den Drittliga-Haaland. Also vom Look auf jeden Fall schon mal Props an Lakenmacher. Das hat bestimmt lange gedauert, sich so zurechtzumachen, dass man so ähnlich aussieht.
Das kann gut sein. Mal schauen, wie lange es dauert, bis er auch auf dem Platz die ähnliche Trefferquote von Haaland erfüllt. Ja. Aber du hast gerade gesagt, er hatte eigentlich die zwei besten Chancen für Havelse. Davon war einer ein Pfostenschuss. Und neben Lakenmacher gab es noch eine andere Personalie auf Seiten der Havelser, die auf sich aufmerksam gemacht hat, und zwar Norman Quint im Tor.
Ja,
der hielt wirklich eine Menge. Allein Marvin Poirier gefühlt mit 6 guten Chancen. Leider fehlte da jedes Mal die Präzision,
beziehungsweise
Quint hat ihn halt...
ja, echt,
Poirier, meinst du?
Der tut mir echt richtig leid. Er war so geknickt, der meinte am Interview ja auch am Ende, also wenn man hier was kritisieren will, dann sollte die Kritik bei mir beginnen und auch bei mir aufhören. Ich glaube, es war ihm selber klar, dass er halt so viel liegen gelassen hat. Also wie verhext, ne? Also ich meine, abgesehen davon, dass Sadio Sané auch grottenschlecht war, irgendwie schade, dass Poirier sich da nicht belohnen konnte für, du hast recht, Quint, großartig im Tor gewesen bei Havelse.
Ja. Es hat, ja, bitter für Poirier. Ja. Und er hat jetzt schon so ein bisschen diesen Stempel des Drittliga-Chancentods, vielleicht, so wie Mario Gomez früher. Auch bei Kaiserslautern ja im letzten Jahr unglücklich in vielen Situationen. Aber ja, hast du recht, da tut er einem schon ein bisschen leid, vor allem wenn er dann auch so sehr selbstkritisch ist. Ja, sicherlich auch stimmt. Angebracht, aber. Ja.
Jetzt muss man sagen, Havelse hat den ersten Punkt, aber so richtig viel Mut hat der Auftritt auch nicht gemacht, ne?
Das stimmt. Also Würzburg war schon deutlich aktiver. Ja. Da konnte man den Franken nicht die Bemühungen absprechen. Halt nur im Torabschluss sehr unglücklich. Ja. Sané und Poirier.
Ja. Da gab es ja auch jetzt schon immer so ein paar Überlegungen, ja, wie fest sitzt Thorsten Ziegner da eigentlich noch im Sattel, weil das ja nun ja für Würzburger Verhältnisse echt schlecht ist, der Saisonstart, vor allem als Absteiger aus der zweiten Liga. Aber Sebastian Schuppan nach dem Spiel und auch im Halbzeitinterview bei Magenta Sport gesagt, das Vertrauen ist da. Ziegner wird auch diese Woche, also letztes Mal, als er es gesagt hat, nächste Woche, noch auf dem Trainerstuhl sitzen und das Verhältnis ist harmonisch. Und jeder weiß, dass die Mannschaft mehr kann und dass die Arbeit aber wohl gut ist, die Ziegner da leistet. Deswegen hat er wohl auch, trotzdem er noch nie 3 Punkte eingefahren hat, irgendwie da einen Stein im Brett und kann dann hoffentlich in Ruhe arbeiten und das Team dann auch formen noch. Finde ich bemerkenswert, dass man bei so einer, bei so einem, ja, um es mal gelinde zu sagen, durchwachsenen Start, noch so positiv über den Trainer spricht, aber ist ein Zeichen
pro
Würzburg eigentlich.
Ja, das stimmt. Aber sowas kann sich ja auch in diesem Fußballgeschäft schnell ändern, wie wir alle wissen. Und vor allem als nächstes haben die Würzburger vor der Brust Tabellenführer Magdeburg und Wiesbaden. Also die Aufgaben werden immer schwieriger. Und da bin ich gespannt, was Schuppan da nachsagt nach diesen beiden Duellen.
Ja, manchmal ist es doch wirklich so, dass dann diese Vereine, die unten drin sind, dann auf einmal gegen gute Teams performen. Das ist ja auch so ein komisches Gesetz in der dritten Liga, habe ich manchmal das Gefühl.
Ja, ich wollte gerade sagen, besonders in der dritten Liga, da kann ja eh immer alles passieren. Ja.
Dass dann auf einmal die großen Teams das Schlagern bekommen, wenn sie dann ran müssen gegen irgendeinen Abstiegskandidaten. Aber gut, wir sind gespannt, was passiert und gehen nach Niedersachsen.
Ja, und da war das zweite Topspiel zu Gast, beziehungsweise war Osnabrück bei den Löwen aus Braunschweig zu Gast, sind ja gemeinsam abgestiegen aus der zweiten Bundesliga in die dritte Liga, deshalb zu Recht auch als Topspiel bezeichnet des achten Drittligaspieltags und ich würde sagen, die Erwartungen wurden erfüllt. 2:2 am Ende ausgegangen. Erste Halbzeit, würde ich sagen, etwas lauwarm. Gab es wenig Chancen, vielleicht 1:1 nach klaren Gelegenheiten. Aber in der zweiten Hälfte 4 Tore gefallen. War eigentlich ein offensives Fußballspiel, viel Tempo. Beide haben eigentlich eine gute ansprechende Leistung gezeigt. Deshalb auch verdient die beiden Treffer. 2 auf jeder Seite verteilt, gerecht. Und beide haben auch ihre Ansprüche untermauert, da oben mitspielen zu wollen, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Ist mir auch, war verdient am Ende, fand ich, die Punkteteilung. Sahen, glaube ich, auch alle Beteiligten so. Und besonders aufgefallen ist mir Leon Lauberbach. Hatte ein paar liegen gelassene Chancen, wo ich wieder gedacht habe, oh Gott, ja, so kennt man ihn. Aber in der 73. Minute zum zwischenzeitlichen 2:1 für Braunschweig traf er dann. Und das ist auch doch recht sehenswert. Also Lauberbach, vielleicht findet er endlich mal einen Verein, wo er sich wohlfühlt und wo er Tore schießt. Das ist ihm ja zu gönnen, ne?
Ja, klar. Und in dieser Situation, das war eine klasse Aktion von ihm und auch von Brian Henning, der ja eine VfL-Vergangenheit hat, in Osnabrück gespielt hat. Genauso wie Multhaupt, der den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 6 Minuten vorher erzielt hatte, auch gegen seine alten Kollegen. Da hat er Guga nicht verladen, würde ich sagen, nach einem Pass in den Lauf von Krause, war die schnelle Antwort, weil kurz vorher wiederum das 1:0 durch Sebastian Klaas gefallen ist.
Ja, und den Deckel zugemacht in der 82. Minute. Marc Haider, mittlerweile
natürlich
6 Torbeteiligungen aus den letzten 3 Spielen. Puh, das ist schon eine Hausnummer. Das kennt man sonst so von Baris Artig, so eine Quote. Aber ja, irre. Gutes Spiel, schönes Derby. Ich weiß gar nicht, wie die das sehen. Also ob das auch jetzt so abgekultet ist. Braunschweig ist ja eigentlich eher mit Hannover da verfeindet. Aber auf jeden Fall war auch eine geile Stimmung. Das Stadion war gut gefüllt. Und ja, die Zuschauer wurden nicht enttäuscht bei diesem Spiel.
Ja, das stimmt. Und beide, wie gesagt, stehen ja jetzt gut da. Mhm. Braunschweig auf 7 mit 2 Punkten hinter Osnabrück auf der 3. Also in Schlagdistanz zu den wichtigen Plätzen. Magdeburg marschiert ja schon richtig vorne weg. Die haben schon 5 Punkte Vorsprung auf Rang 3 und 2 auf Viktoria Berlin, die natürlich auch absolut bemerkenswert noch immer auf Platz 2 stehen, ihrerseits mit 3 Punkten Vorsprung. Und ja auch am Wochenende wieder gewonnen haben. Ja. 3-1 gegen Wiesbaden.
Ja. Morgen übrigens Pro-Tipp für jeder, der wie wir auch keine Champions League gucken möchte, um 19 Uhr Zwickau gegen Halle, kann man nur jedem empfehlen.
Ja, absolut.
Mindestens genauso ein Zauberfußball. Also ja, ihr könnt euch ja das überlegen. Wir würden uns freuen, wenn ihr reinschaltet.
Das sind die Optionen, absolut gleichwertig zu betrachten.
Genau. Ja. Gut, da würde ich sagen, haben wir über die Spiele geschnackt, über die wir schnacken wollten. Und freuen uns schon auf das kommende Wochenende. Da geht's ja endlich wieder rund. Ich finde, man muss wieder reinkommen. Wenn nach der Länderspielpause ist man immer so ein bisschen verprellt und dann wird man so angefixt, wenn der erste Spieltag danach wieder ist und dann beim zweiten ist man wieder richtig drin und begeistert. Ich muss dazu sagen, ich konnte leider auch nicht so viel verfolgen. Vielleicht ist deswegen bei mir die Begeisterung noch nicht wieder so da, weil ich am Wochenende so Botnik hatte. Wir haben bei meiner Oma das Wohnzimmer gestrichen. Deswegen konnte ich nicht mal Hansa gucken. Ne?
Ja.
Stell dir das mal vor.
Ich habe an dich gedacht,
seit Jahren. Nee, das nicht. Aber ja, deswegen hoffe ich, dass ich auch wieder ein bisschen mehr live schauen kann am kommenden Wochenende. Bei dir war ja auch eigentlich ganz nett mit Holstein. Die haben ja auch einen Punkt geholt, auch wenn der Spielverlauf wieder unglücklich war. Aber das sieht ja wenigstens spielerisch auch defensiv jetzt schon besser aus als in den ersten 4 Spielen noch.
Ja, das stimmt. Also war wieder ein bisschen Licht und Schatten, bisschen ärgerlich in der ersten Halbzeit, optisches Übergewicht für Holstein und dann aber den Gegentreffer noch bekommen. Nach der Halbzeit bis zum Ausgleich auch eigentlich gar nicht so wirklich nach der Halbzeit im Spiel gewesen, wie gesagt, und dann diesen Doppelschlag und dadurch dann bisschen das Übergewicht auf Kieler Seite gewesen, bisschen ärgerlich, dass es dann am Ende noch den Gegentreffer wieder gab zum 2-2 Ausgleich. Der Dreier wäre mit Sicherheit schön gewesen, aber naja,
gut.
Ein Punkt ist auch okay.
Ja, zu Holstein dann nächste Folge wieder mehr. Geht gegen Hannover, wichtiges Spiel, ähnliche, glaube ich, punktgleich. Ach nee, Hannover hat ja gewonnen, also Hannover ein bisschen weiter oben, aber Holstein kann vorbeiziehen mit einem Sieg, das wird sicherlich spannend. Werden wir darüber reden. Darüber wird zu reden sein.
Ja, Rostock in Nürnberg.
Ja, Freitag schon.
Was sagst du dazu?
Habe ich
Schwierige Aufgabe.
Mir die Knie. Ich hoffe, Hanno Behrens kann da sein. Ist extra motiviert gegen seinen alten Club.
Sein Insiderwissen.
Genau, und kann da noch ein bisschen was über abkippende Sechser und Ballferne schieß mich tot.
Ja, genau.
Jens Hertel vermitteln. Aber gut, dazu dann mehr kommende Woche. Wir hoffen, dass ihr euch eine schöne Woche macht und ein wunderbares Wochenende habt und dann auch wieder Montagnacht uns auf die Ohren haben möchtet. Dann sind wir nämlich wieder da für euch. Irrenhaus, Unterhaus, der FUMS-Podcast für die zweite und dritte Fußballliga. Wir sind für die Woche raus. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.